ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. Ein Mord vor ziemlich genau 35 Jahren, mitten in Ulm auf dem Münsterplatz, der treibt die Ulmer und die Menschen in Baden-Württemberg bis heute um. Es geht um den brutalen Mord an Raphael Blumenstock in der Nacht auf den 4. November 1990. Der Fall ist bis heute nicht aufgeklärt. Kriminalhauptkommissar Manuel Köhler von der Ulmer Polizei, der will als sogenannter Cold Case Ermittler diesen Fall aufklären, und helfen könnte dabei der Podcast Der Schrei vom SWR. Und seit 16. Oktober gibt es den in der Mediathek. Manuel Köhler hofft weiter auf Hinweise, die zur Aufklärung des Falls führen. Hallo und herzlich willkommen, Manuel Köhler.
Guten Morgen.
Schön, dass Sie es heute geschafft haben. Das ist nämlich gar nicht so selbstverständlich. Sie sind Kriminalhauptkommissar, und das muss man schon mal vorwegnehmen. Dass Sie jetzt hier sitzen, ist ein großes Zugeständnis Ihrerseits. Es könnte nämlich jederzeit sein, dass Sie jetzt einen Anruf kriegen. Also ich wundere mich, dass jetzt hier gar kein Handy auf dem Tisch liegt, und dann sofort weg müssen. Warum ist das so?
Grundsätzlich in der Abteilung, in der ich beschäftigt bin, Kriminalinspektion 1, Kriminalpolizeidirektion Ulm, da sind wir auch für Tötungsdelikte und versuchte Tötungsdelikte zuständig. Und das kann natürlich auch jederzeit geschehen. Und in gewissen Konstellationen wird dann eine Sonderkommission aufgerufen. Und dann wäre ich auch zumindest in der heißen Phase Teil dieser Sonderkommission.
Und dann muss es sofort losgehen. Das duldet keinen Aufschub.
Dann muss ich los. Ja. Da zählt jede Minute.
Also, dann gehen wir es an, würde ich sagen, Herr Köhler. Aber wir müssen trotzdem erstmal so ein wichtiges Thema müssen wir schon besprechen, weil Sie kommen ja aus Ulm. Sie sind, glaube ich, gebürtig kein Ulmer, sondern Richtung Memmingen, haben Sie mir gerade erzählt. Aber seit 10 Jahren in Ulm. Und jetzt gibt es natürlich das Thema, das die Ulmer heute gerade bewegt. Sagrada Familia. Der Kirchturm ist höher als das Ulmer Münster. Ulmer Münster nicht mehr höchster Kirchturm der Welt. Wie fühlt man sich da als Ulmer? Schlecht?
Ich habe es heute Morgen tatsächlich aus dem Radio gehört. Ich habe das natürlich im Vorfeld auch schon immer wieder mal gehört. Ich finde es sehr schade, dass wir jetzt auf Rang 2 zurückgerutscht sind. Gut, wir haben noch immerhin den höchsten Kirchturm Deutschlands. Ja, vielleicht lassen sich da findige Leute noch irgendwas zu diesem Thema einfallen.
Wir sind ja alle in diesem Bewusstsein und in dieser Gewissheit aufgewachsen. Das ist der höchste Kirchturm der Welt. Das kann uns keiner nehmen. In Baden-Württemberg, in Ulm. Wären Sie dafür, was draufzusetzen, damit es wieder so ist? Oder finden Sie das Quatsch?
Ich wäre dagegen, muss ich tatsächlich sagen. Nur um einen Wettstreit zu gewinnen, bin ich jetzt kein Fan davon, da jetzt mit Gewalt noch irgendwo etwas draufzusetzen, um wieder den höchsten Kirchturm der Welt zu haben. Ich finde, das Ulmer Münster ist ein sehr beeindruckendes Gebäude. Ich bin sehr viel auch im Innenstadtbereich unterwegs, und ich gehe immer mit ehrfürchtigem Blick, sei mal, über den Münsterplatz und schaue nach oben. Für mich ist es einfach eine wunderschöne Kirche, ein tolles Gebäude. Und ob das jetzt die höchste Kirche der Welt ist oder die zweithöchste, das ist mir persönlich eigentlich relativ egal, muss ich sagen.
Der Münsterplatz, der wird heute in unserem Gespräch auch nochmal mehrfach eine Rolle spielen. Das ist nämlich der Ort, an dem der Mord an Raphael Blumenstock vor fast genau 35 Jahren passiert ist, in der Nacht zum 4. November 1990. Sie sind da dran, Sie sind Kriminalhauptkommissar, Sie sind bei der Mordkommission, aber das waren Sie nicht immer, ne?
Also, ich muss dazu sagen, ich bin erst mit circa 30 Jahren bei der Polizei gelandet. Ich war davor bei der Bundeswehr mehrere Jahre, und dann habe ich regulär, sei mal, zum 1. Juli 2010 begonnen, habe dann mein Studium gemacht, war nach Abschluss des Studiums zunächst noch 2,5 Jahre im Streifendienst im Bereich Heidenheim, also genau genommen auf dem Polizeirevier in Gingen an der Brenz, und habe mich dann aus persönlichen Gründen dafür entschieden, zur Kriminalpolizei zu wechseln, wo ich jetzt seit Ende 2016 bin. Und ziemlich genau seit 5,5 Jahren bin ich jetzt auf dieser Inspektion, wo ich jetzt Dienst tue oder Dienst verrichten darf, besser gesagt. Und mich grundsätzlich hauptsächlich um Cold Cases, also um ungeklärte Tötungsdelikte, kümmere.
Davor waren Sie natürlich bei den heißen Fällen, also bei den Mordfällen. Ja. Und das kann, haben wir ja gesagt, auch jederzeit passieren, dass Sie da wieder involviert werden müssen. Ist das in Ulm ein entspannter Job? Also passiert da nicht viel?
Das kann man so nicht sagen. Also eine Sonderkommission ist natürlich immer eine Ausnahmesituation. Das passiert so im Schnitt 1 bis 2 Mal im Jahr. Die wird auch nur unter bestimmten Voraussetzungen dann aufgerufen, eine Sonderkommission. Wir sprechen jetzt ja nicht nur von der Stadt Ulm, wir sprechen vom gesamten Alb-Donau-Kreis. Und zum Polizeipräsidium Ulm gehören auch noch die Landkreise Heidenheim, Biberach und Göppingen, wo wir jeweils Außenstandorte haben, sogenannte Kriminalkommissariate, die dort vordergründig, sagen wir mal, das erledigen, was anfällt. Wenn das jetzt aber was Größeres ist, dann unterstützt man sich natürlich gegenseitig. Mhm. Also wir haben einen Präsidiumsbereich in der Nord-Süd-Ausdehnung von ca. 95 bis 100 Kilometern und an der breitesten Stelle in der Ost-West-Ausdehnung von ca. 60, 65 Kilometer. Da leben mehrere hunderttausend Menschen. Und ja, ich würde es jetzt nicht als entspannten Job beschreiben, da wir auch nicht ausschließlich für versuchte und vollendete Tötungsdelikte zuständig sind. Bei unserer Inspektion werden auch Sexualdelikte bearbeitet, vorsätzliche Branddelikte, Amtsdelikte und exotische Sachen wie etwa Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und sowas.
Wenn Sie jetzt so Verkehrsmeldungen hören, wie die gerade Rinder auf der Fahrbahn, da schmunzeln Sie, ne? Weil Sie müssen denken an Ihre Zeit vor der vor der Mordkommission.
Ja, tatsächlich, da gab es auch Begebenheiten, wo wir im Nachtdienst dann Esel wieder in ihre Pferche zurückgetrieben haben. Also da gab es schon auch sehr interessante und spannende Geschichten. Und kurz nachdem wir die beiden Esel dann wieder auf ihre Weide gebracht haben, kam einer dieser beiden Esel und hat mit seiner Schnauze dann so einen Pfahl weggeluft und ist einfach wieder rausspaziert, als wäre nichts gewesen. Und wir haben uns davor, glaube ich, schon 1,5 Stunden oder sowas abgemüht, um diese Tiere wieder dort reinzubekommen. Das hat ihn relativ kalt gelassen, unsere Bestrebungen. Ich muss dazu sagen, ich komme ursprünglich auch vom Land und ich kenne sowas natürlich auch, Tiere auf der Fahrbahn, große Tiere auf der Fahrbahn. Ja, aber ich muss immer schmunzeln, wenn ich sowas höre.
Das heißt, Sie waren auch auf der Straße im ganz normalen Streifendienst als Polizist und Sie haben vorhin gesagt, ich will das nicht missen. Das war eine wichtige Zeit.
Ja, ich war 2014 bis Ende 2016 ganz normal als Schutzpolizist, also uniformiert auf der Straße. Ich hatte das Glück, dass ich damals auf ein gutes Revier gekommen bin, in eine tolle Dienstgruppe. Ich vermisse die Kollegen manchmal sehr, muss ich tatsächlich sagen.
Würde ich sagen, schick mal Grüße raus an der Stelle.
Sehr gerne. Liebe Grüße an die alte Dienstgruppe C des Reviers Giengen an der Brenz. Ich war gerne dort und letztendlich waren das für mich einfach persönliche Gründe, weshalb ich dann Richtung Ulm reingewechselt habe. Zum einen war es die Entfernung und zum anderen wollte ich über kurz oder lang auch aus dem Schichtdienst raus, was auch einfach mit meiner Familie zusammenhängt, weil das normale Leben spielt sich eher, sag mal, am Abend und am Wochenende statt, wenn man kleine Kinder hat. Und ich musste mir sehr oft die Frage stellen lassen durch meine Kinder, Papa, heute ist doch Sonntag, warum musst du heute zum Arbeiten gehen? Und mir ist immer fast das Herz gebrochen, wenn ich dann am Wochenende irgendwo in Dienst gefahren bin. Streifendienst, Schutzpolizei, meinen allerhöchsten Respekt, muss ich tatsächlich sagen. Ich bin heutzutage froh, dass ich nicht mehr in Uniform auf der Straße unterwegs bin. Aber das war vielleicht auch vor 10 Jahren, war es noch ein bisschen anders als heute.
Ja, das sagen viele. Also wenn man mal in die Polizei reinhorcht und auch dort, wo, sag ich mal, jetzt der gehobene Dienst auch stattfindet und die Leute, die Möglichkeit haben, versuchen aus dem Streifendienst oft rauszukommen.
Ich glaube, da gibt es solche und solche Kollegen. Ich kenne Kollegen, die von der Pike auf im Streifendienst waren und auch dann mit 62, 63 Jahren im Streifendienst, im Schichtdienst in Pension gegangen sind. Das sind wenige, aber die gibt's natürlich. Und das sind so diejenigen, die natürlich auch die Änderungen in der Gesellschaft über viele Jahrzehnte mitgemacht und beobachtet haben. Irgendwann hat man den Punkt überschritten für einen Wechsel, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sich da der eine oder andere dann gegen Ende seines Dienstes oder seiner Dienstzeit auch Gedanken gemacht hat, ob er vielleicht hätte früher wechseln sollen. Aber das sind Leute, die braucht man da auch. Die halten auch die ganze Schicht irgendwo zusammen, das ganze Gefüge. Also das sind einfach alte, erfahrene Kollegen. Und gerade heutzutage ist der Durchsatz auf solchen Revieren, es kommen sehr viele junge Leute, die sind dann 1-2 Jahre da, dann gehen sie wieder, weil sie sich irgendwo anders hinbewerben, dann kommen die nächsten. Da ist es gut, wenn man einen gewissen Stabilitätsanker irgendwo dann letztendlich auch in der Dienstgruppe hat, der das Ganze zusammenhält.
Was hat sich da verändert, Herr Köhler? Also, weil wir sind ja gerade mitten durch den Bundeskanzler ausgelöst in dieser sogenannten Stadtbilddebatte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das in der Polizei auch sehr, sehr intensiv diskutiert wird.
Ja, das ist natürlich ein Thema, das die Polizei schon seit Jahren umtreibt, sage ich mal. Aber ich möchte da jetzt auch gar nicht ins Detail gehen. Man merkt natürlich schon, dass der Respekt gegenüber Polizisten, aber allgemein auch gegenüber Einsatzkräften, siehe Feuerwehrkräfte oder Feuerwehrmänner, die an Silvester irgendwo mit Böllern beworfen wurden, oder Rettungskräfte, die davon abgehalten werden, irgendwo einem Unfallopfer zu helfen. Also das sind für mich Dinge, das ist ein absolutes No-Go. Und da bin ich auch der Meinung, dass der Staat insgesamt härter einschreiten sollte bei solchen Sachen. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Grundsätzlich merkt man einfach, dass der Respekt gegenüber Uniformträgern jährlich irgendwo schwindet.
Herr Köhler, wir müssen jetzt mal zur Sache kommen. Ich kriege hier schon, kriege hier schon Ärger von manchen Hörern, die sagen, was, ihr wollt doch über den Fall Raphael Blumenstock reden.
Das müssen wir jetzt auch machen. Ich verstehe es, ja.
Außerdem habe ich ja versprochen, zu erzählen, beziehungsweise Sie zu fragen, was macht denn genau, also Sie sind jetzt Cold Case Ermittler, das heißt, Sie behandeln unaufgeklärte Fälle, seit langer Zeit unaufgeklärte Fälle. Was genau macht man da? Akten wälzen.
Man wälzt tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Akten. Jetzt im Fall Blumenstock sind es 66 gefüllte Leitsordner. Wir haben natürlich jetzt den Vorteil, dass das inzwischen alles digitalisiert ist, dass ich mit Suchbegriffen arbeiten kann. Ansonsten wäre es ausgesprochen mühselig. Und diese Akten im Fall Blumenstock geht es noch, so von der, auch von der Qualität des Papiers her. Ich habe auch deutlich ältere Fälle. Da muss man wirklich vorsichtig sein. Da musst du fast weiße Handschuhe anziehen, wenn du einen solchen Ordner aufschlägst. Das ist
dieses
Papier, das zerfällt dir fast in den Fingern. Da war ein Schwerpunkt, zunächst mal diese Akten zu digitalisieren. Das stellt man sich jetzt einfacher vor, als es dann tatsächlich war. Wir haben das mit unseren Stockwerks Multifunktionsgeräten versucht. Das hat so nicht funktioniert. Wir haben dann von extern von der Firma ein hochprofessionelles Scan-Gerät angeschafft. Und man muss sich aber dann vorstellen, da legt man jetzt nicht diesen kompletten Leitsordner, diese 450 oder 500 Seiten rein und das zieht es kurz durch. Man musste teilweise wirklich Seite für Seite in so eine Art Glassichthülle reinpacken, einscannen, dann die nächste Seite. Dann habe ich im schlimmsten Fall bei 450 Seiten 450 einzelne PDF-Dokumente, die ich dann zusammenfügen muss. Dann das Ganze ordnerweise, dass ich dann zum Schluss ein gesamtes PDF-Dokument habe. Jetzt im Fall Blumenstock sind es knapp 30.000 Seiten. Wenn ich da jetzt nicht mit Suchfunktionen arbeiten könnte, dann würde ich wahrscheinlich
länger brauchen.
Deutlich länger
brauchen. Wahnsinnig werden.
Und dann muss man natürlich auch schauen, in solchen Fällen, ist denn die Akte überhaupt noch vorhanden? Also es gibt sehr alte Fälle, da haben die Dienststellen oder die damals zuständigen Dienststellen mehrere Dienststellenwechsel durchgeführt. Da kann auch mal was verloren gehen. Wir haben auch zum Beispiel in einem Revier haben wir vor kurzem, das ist jetzt 2-3 Jahre her, hatte man Hochwasser im Keller. Wenn natürlich solche Akten dort gelagert werden, dann ist es unwiederbringlich teilweise zerstört, wenn das vor dem Einscannen passiert ist. Mhm. Und da muss man natürlich auch schauen, was ist denn an Beweismitteln, Asservate noch da? Kann man mit diesen Beweismitteln heutzutage nochmal mit dem neuesten Stand der Technik irgendwo etwas rausziehen für sich, was einen in den Ermittlungen weiterbringt?
Aber da sieht man schon, was Digitalisierung im Alltag wirklich bedeutet.
Ja.
Also ich sehe schon, man muss als Cold Case Ermittler gewisse Frustrationstoleranz mitbringen, Akribie und Sorgfalt, einen langen Atem, das nehme ich an, muss man alles mitbringen. Kommen wir mal zu diesem Mordfall Raphael Blumenstock. Sie haben gesagt, oft sind da gar nicht alle Akten da. Ist es bei Blumenstock auch so gewesen? Sind da Dinge weggekommen, die man eigentlich heute noch gut brauchen könnte?
Nein, im Fall Blumenstock ist überhaupt gar nichts weggekommen. Also die Akte ist vollständig. Die Beweismittel sind im Endeffekt in einem überwiegend sehr guten Zustand. Also ich sag mal, wenn ich jetzt die Kleidung, die das Opfer an dem Abend getragen hat, vor mir habe, das ist alles wie an dem Tag, als man das asserviert hat, als man das eingepackt hat. Da gibt es natürlich aber auch Sachen, die, an denen nagt auch einfach der Zahn der Zeit. Es gibt sogenannte Mikrospurenbögen. Das sind im Endeffekt wie so eine Art breitere Tesastreifen. Da kann ich jetzt zum Beispiel von einem Stuhl oder von der Kleidung kann ich Faserproben nehmen. Da sind gewisse Weichmacher drin, die natürlich über die Jahre dann aushärten. Also das sind dann Spuren, die man heutzutage auch beim Kriminaltechnischen Institut nicht mehr so untersuchen kann, wie man es früher hätte untersuchen können.
Im Podcast ist es so, dass der Host, Frau Battaglia, also Chiara Battaglia, die den Podcast spricht und auch Autorin war, die geht ja dann rein und die sieht auch Fotos des Opfers und so weiter. Sie ist damit konfrontiert, da läuft einem natürlich kalt den Rücken runter. Wenn Sie heute sowas sehen, wie die Kleidung von Raphael Blumenstock, geht's Ihnen da auch als Kommissar immer noch so, dass einem da irgendwie kalt den Rücken runterläuft?
Ja, muss man schon sagen, weil das ist von meiner Seite aus, von polizeilicher Seite aus, eigentlich das Letzte, was von der Person Raphael Blumenstock irgendwo geblieben ist. Natürlich jetzt im Podcast, ich habe gerade auf der Anfahrt noch die dritte Folge gehört, die gestern veröffentlicht worden ist. Ich bin da jetzt nicht so nah an der Familie dran, dass ich jetzt Aufnahmen, Videoaufnahmen von Raphael Blumenstock am Strand gesehen habe oder das Bild, das an seiner Kommunion entstanden ist. Das, auf das ich Zugriff habe, sind die Beweismittel und da ist unter anderem die Kleidung, die das Opfer getragen hat, eben mit dabei. Da macht man sich schon Gedanken. Das macht schon was mit einem. Also das ist jetzt nichts, was man in die Hand nimmt und denkt, das ist einfach nur ein Pulli oder irgendwas. Also das berührt einen schon.
Ja, bevor wir jetzt loslegen, muss ich vielleicht eine kleine Inhaltswarnung loswerden. Es kann schon sein, dass wir jetzt über verstörende Inhalte, über Gewalt, über sehr groß, starke Gewalt, auch über psychische Erkrankungen sprechen. Also wen das belastet, vielleicht die weitere Sendung jetzt mit einer Person zusammenhören und bitte aufpassen. Also, du lebst in unserer Klage, im Herzen stirbst du nicht. Das steht auf der Gedenkstele für den ermordeten Raphael Blumenstock auf dem Ulmer Münsterplatz. Herr Köhler, klären Sie uns mal kurz auf. Worum geht es genau in diesem Fall?
Also worum es geht, ist ein damals 28-jähriger junger Mann, also aufgewachsen in der Nähe von Ulm, sagen wir mal, in einer sehr musischen Familie. Er war der dritte von insgesamt 5 Söhnen. Die Mutter war Spanierin, der Vater war Deutscher, beide Elternteile waren Lehrer, / Musiklehrer. Ich glaube, das haben sie alles an ihre Kinder auch soweit weitergeben. Ich glaube, dass es keinen einzigen Sohn gibt in der Familie Blumenstock, der nicht mindestens ein Instrument spielt. Jetzt war der Raphael damals 28 Jahre alt, hat Musik studiert, war begnadeter Klavierspieler, hat auch sich letztendlich mit Musikstunden über Wasser gehalten. Es war aber Raphael Blumenstock auch kein ganz einfacher Mensch, muss man sagen, glaube ich. So vom Auftreten her, vor allem wenn man das im Kontext sieht, Anfang der 90er Jahre. Ich will das jetzt gar nicht mal auf die Sexualität Raphael Blumenstocks beschränken. Ich glaube, dass heute würde man queer dazu sagen. Ich weiß nicht, ob Raphael Blumenstock selber genau gewusst hätte, wie er sich bezeichnet hätte. Also er ist jetzt nicht klassisch homosexuell, er ist nicht klassisch heterosexuell. Ich glaube, er hat, wenn er einen Menschen geliebt hat, dann war ihm das Geschlecht sozusagen egal.
Man muss sich nochmal in dem Kontext zurückversetzen. Vor 35 Jahren.
35 Jahre.
War das nochmal was ganz anderes als heute.
Und er neigte auch dazu, vereinzelt, sei mal, in Frauenkleidern oder geschminkt auch in die Stadt zu gehen. Jetzt nicht tagtäglich. Er war jetzt auch, ich würde ihn jetzt nicht als Transperson oder irgendwas bezeichnen. Wenn er einfach dazu Lust hatte, sich eine Frauenbluse anzuziehen, dann hat er eine Frauenbluse angezogen und ist damit durch die Stadt gelaufen. Es war ihm vermutlich sehr wohl bewusst, dass er provoziert und ich glaube, er wollte auch bewusst provozieren. Ich habe viele ältere Kollegen, die inzwischen im Ruhestand sind, auch gebürtige Ulmer, die sagen oder die den Raphael Blumenstock schon von der Schule her kennen und sagen, es war kein einfacher Mensch und er konnte auch durchaus nervig sein. Also grundsätzlich ein liebenswerter Mensch, der vermutlich auch keiner Fliege irgendetwas zuleide getan hätte, aber auf seine Art und Weise schon schwierig, auch im Umgang mit ihm fremden Personen. Also es konnte durchaus sein, er kommt dir entgegen in der Fußgängerzone, spricht dich an und das vielleicht auf eine Art und Weise, die der Normalbürger vielleicht nicht möchte oder so auch nicht kennt.
Mhm. Ja, das, also er war bekannt in der Stadt in Ulm und wie gesagt, Sie haben es ja gerade gesagt, also so diese Offenheit, die vielleicht auch manche genervt hat, also ich spreche jemanden an, ich schnorr auch mal oder so. Wie ist denn das einzuordnen? Wie kam das in der damaligen Stadtgesellschaft Ulm? Ist ja jetzt auch keine Großstadt, wie kam das da an?
Ich glaube, dass das.
Also hatte er Feinde?
Feinde. Das Wort Feinde würde ich jetzt so vielleicht nicht in den Mund nehmen. Natürlich gibt es Personen, die ihn getötet haben. Für die muss Raphael Blumenstock ein Feindbild gewesen sein, aufgrund seines Auftretens und seiner Erscheinung. Viele haben ihn vielleicht auch irgendwo belächelt oder als Spinner abgetan. In den Akten taucht er öfters mal das Wort Sonderling auf. Das war damals noch Sprachgebrauch eventuell bei der Polizei. Das würde ich so heute natürlich nicht mehr sagen.
Da muss man jetzt natürlich mal zusammenfassen. Also er wurde getötet mitten auf dem Ulmer Münsterplatz in der Nacht zum 4. November 1990 mit 21 Messerstichen, mit unzähligen Schlägen und Tritten. Und es wurde ihm ein Teil der Nase, beziehungsweise sogar die ganze Nase, abgetrennt. Das ist das Bild, was sich einem Mitarbeiter der Stadtreinigung in den kurz nach fünf, als er ihn fand, geboten hat. Also entsetzlich zugerichtete Leiche. Wie kann man sich mit dem, was Sie gerade erzählt haben, diese entsetzliche Gewalt erklären?
Ich glaube, dass ich will jetzt hier keine Täter-Opfer-Umkehr betreiben. Also das, was mit Rafael Blomischok passiert ist, ist mit Sicherheit das Schlimmste, was man einem anderen Menschen zufügen kann. Vor allem in Friedenszeiten sozusagen. Wir haben uns gerade vorher über das Thema Krieg kurz unterhalten. Aber in einer Zivilgesellschaft in Friedenszeiten gibt es eigentlich nichts, was schlimmer ist, was man jemandem antun kann. Es war mit Sicherheit ausgesprochen viel Hass dabei. Ich glaube, das war mit Sicherheit eine Zufallsbegegnung an diesem Morgen. Rafael Blomischok hat sich, sag mal, durch die Gassen treiben lassen. Er hat zu diesem Zeitpunkt seit ein paar Wochen in einer Wohngemeinschaft in Ulm gewohnt. Er war ein Nachtschwärmer. Es war mit Sicherheit nicht absehbar, dass er genau zu diesem Zeitpunkt dort anzutreffen ist. Ich bin eigentlich auch felsenfest davon überzeugt, dass das Ganze eine Vorgeschichte hat, dass Rafael Blomischok zuvor schon mal auf die späteren Täter gestoßen ist und dass es auch dort sehr wahrscheinlich schon irgendwo zu einer Auseinandersetzung kam.
Die äußerste Brutalität dieses Mordfalls aus dem Jahr 1990, der ja sehr öffentlich ist, auch nicht nur in Ulm, sondern auch über Ulm hinaus in Baden-Württemberg, die ist schon bezeichnend. Wir haben es vorhin einmal dargestellt. Sie haben ja vorhin auch gesagt, da war sicherlich Hass im Spiel. Musste Rafael Blomischok sterben, weil er anders war?
Davon gehe ich aus, tatsächlich. Ich glaube, dass es jetzt nicht jeden x-beliebigen jungen Mann gleich ergangen wäre wie Rafael Blomischok an diesem Morgen. Ich glaube schon, dass er auch aufgrund seinem äußeren Erscheinungsbild den Tätern eine gewisse Angriffsfläche geboten hat.
Also, weil die Hass haben, nicht weil er was falsch gemacht hat.
Nein, nicht weil er was falsch gemacht hat. Er hat halt was anders gemacht als andere Menschen in Ulm. Also ich wiederhole mich da gerne, ich will jetzt da keine Täter-Opfer-Umkehr betreiben. Er war halt anders als andere und das haben die Täter zum Anlass genommen, ihn dafür zu bestrafen, dass er halt einfach anders ist.
Diese abgetrennte Nase, an der bleibt man natürlich irgendwie hängen, weil die ist auch verschwunden. Die wurde nicht aufgefunden am Tatort. Wofür könnte das sprechen, dieses Detail?
Da haben wir uns natürlich auch sehr viel Gedanken gemacht. Da haben wir auch mit dem Herrn Professor Dr. Kunz von der Rechtsmedizin Ulm nochmal gesprochen. Wir haben dort mit der operativen Fallanalyse vom Landeskriminalamt uns auseinandergesetzt, die natürlich auch wieder einen sehr engen Kontakt haben zum Kriminal- und Einsatzpsychologischen Dienst des Landes Baden-Württemberg. Also das sind ausgebildete Psychologinnen. Das kann auf mehrere Dinge hindeuten. Zum einen war es uns erstmal wichtig, Klarheit darüber zu haben, kann diese abgetrennte Nase, kann das irgendwie im Affekt passieren, irgendwie durch eine Ausholbewegung mit einem Schneidewerkzeug oder ist es eine gezielte Handlung gewesen, was uns dann vom Rechtsmediziner auch so bestätigt worden ist. Es kann natürlich, kann man jetzt die Nase als anstelle des Geschlechtsteils sehen, sag ich mal, dass man, ja, wie soll ich sagen, im Grunde genommen geht alles auf eine Demütigung des Opfers. Auch über den Tod hinaus ergibt sich daraus letztendlich.
Sind auch, also alle persönlichen Gegenstände, die er dabei hatte, man sagt, er hatte immer ein Notizbuch dabei, das ist alles verschwunden, auch nie mehr aufgetaucht. Welche Motive könnten denn noch eine Rolle spielen? Ist er vielleicht Zeuge eines Verbrechens geworden?
Auch
könnte das sein?
Das ist gut möglich. Ich war ja mit dem Fall Ende Juli bei Aktenzeichen XY Und da hat sich eine Hinweisgeberin gemeldet. Das wäre natürlich, das würde die Ermittlungen oder leitet die Ermittlungen nun auch in eine ganz andere Richtung. Ich kann allerdings zu aktuellen Hinweisen und aktuellen Ermittlungen nichts sagen. Das müssen Sie mir nachsehen. Ja, es ist durchaus möglich.
Aber eine Frage mal dazu. Also Sie waren ja bei Aktenzeichen XY, ZDF-Sendung, kennt, glaube ich, jeder und jede. Und jetzt auch mit dem Podcast. Auch hier wird nochmal nach Hinweisen gefragt. In der Schrei kann man ja anrufen, kann eine Mail schreiben. Wir geben das nachher auch nochmal durch, Hinweise geben. Wie kommt es, dass nach 35 Jahren Menschen, die was wissen, noch nichts gesagt haben?
Wie kommt es? Natürlich, also ich gehe davon aus, wir gehen derzeit nach wie vor davon aus, dass es sich um eine Gruppierung von mindestens zwei, eher drei männlicher Täter handelt, die in irgendeiner Abhängigkeit, diese Konstellation muss einfach so gewesen sein und vielleicht auch bis heute so fortbestehen, dass sie sehr eng miteinander verbandelt sind, sagt man da, wo ich herkomme.
Also eine Verschwiegenheitsvereinbarung,
ja.
So eine Art Pakt oder was auch immer.
Eine Art Pakt.
Sorgt für Schweigen. Aber andere Zeugen, die vielleicht gar nicht beteiligt sind, aber irgendwas gesehen haben, können Sie sich da Gründe ausmalen, warum die nichts gesagt haben bis heute vielleicht?
Gut.
Aus Angst?
Gerade gestern habe ich zum Beispiel einen Anruf bekommen von einer Hinweisgeberin, die anonym sich bei uns gemeldet hat, einfach aus Angst. Die Frau sagt, sie hat ein Kind. Das Kind ist zwischenzeitlich erwachsen, aber die hat einfach Angst um sich und um ihr Kind. Weil der Hinweis, den sie abgegeben hat, auf eine gewisse Person hin, weil das damals schon eine sehr gewaltbereite Person war und wohl heute auch noch sein soll, das muss ich jetzt alles noch überprüfen, dazu kann ich nicht viel sagen. Viele Leute schweigen einfach aus Angst.
Aber mal ganz ehrlich, Herr Köhler, als der SWR da auf Sie zukam und gesagt hat, wir wollen einen Podcast eine große Geschichte über diesen Fall machen, kann man ja hören, seit 16. Oktober bei uns in der ARD Mediathek sind schon drei Folgen abrufbar. Und da kommt man dann auf Sie zu und Sie selbst sind ja schon viel länger an diesem Fall dran. Was haben Sie da zuerst gedacht, als der SWR kam und gesagt hat, wir machen da jetzt einen Podcast? Haben Sie gedacht, um Gottes Willen, bleib mir weg?
Also grundsätzlich bin ich in solchen Sachen erstmal eher skeptisch, muss ich sagen. Jetzt hat natürlich der SWR auch ein gewisses Standing und mir war auch wichtig, dass ich mit den Beteiligten, sei mal zunächst ein persönliches Gespräch auf der Dienststelle führe, um die Personen kennenzulernen. Dort wurden auch gewisse Spielregeln vereinbart, gewisse Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen, die ich auch nicht überschreiten kann, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Man muss aber auch so sehen, für uns kann das natürlich auch neue Hinweise generieren. Das ist im Grunde genommen das Gleiche, wie wenn ich bei Aktenzeichen XY auftrete.
Naja.
Ich präsentiere den Fall nochmal.
Aktenzeichen XY können Sie ungefähr wissen, was da passiert. In diesem Podcast haben Sie ja, glaube ich, keine Kontrolle.
In dem Podcast habe ich insofern Kontrolle über das, was ich jetzt an den SWR herausgebe. Mhm. Also eine gewisse Kontrolle habe ich natürlich schon. Jetzt nicht so wie bei Aktenzeichen XY, wo wirklich im Endeffekt auch das Studiogespräch miteinander abgestimmt wird. Also da kommt jetzt nichts Überraschendes irgendwo an diesem Abend auf. Aber ich habe durchaus Kontrolle über das, was ich herausgebe und was ich nicht herausgeben kann.
SWR1-Hörerin Simone Förster, die hat nochmal eine ganz andere Herangehensweise, die sagt, was sagt eigentlich so ein erfahrener Ermittler dazu, dass in einem Podcast wie in der Schrei, also in Folgen über einen echten Fall quasi bei Popcorn spekuliert werden kann? Man muss dazu sagen, solche Podcasts gibt es wie Sand am Meer. Naja, nicht wie Sand am Meer, aber es gibt schon so ein bisschen ein Genre natürlich, ein True Crime nennt sich das. Sie findet diese True Crime-Formate völlig daneben. Hilft sowas bei der Aufklärung eines Falles oder befriedigt das nicht nur die Sensationslust der Menschen?
Ich weiß nicht, ich denke, also die Frage ist durchaus berechtigt. Das ist auch eine gute Frage. Ich habe mir tatsächlich auch viele Gedanken gemacht, kann ich das machen? Kann das eventuell auch einen Mehrwert für die Ermittlungen haben? Tatsächlich haben sich jetzt beim SWR schon Zeugen gemeldet und diese Personalien der Zeugen wurden dann in Absprache mit den Zeugen auch an mich weitergegeben. Also man erreicht schon einen sehr großen Personenkreis. Und man muss es natürlich auch so sehen, ich sage mal, die Standardermittlungsmaßnahmen sind inzwischen durch in diesem Fall. Jetzt versuche ich einfach über dieses Medium, dass man nochmal gezielt an die Öffentlichkeit herangeht. Es gibt natürlich auch in 35 Jahren sind viele Personen irgendwo von Ulm weggezogen und denken vielleicht schon gar nicht mehr an den Fall oder gehen davon aus, dass dieser Fall vielleicht schon seit Jahren geklärt ist. Diese Personen möchte ich im deutschsprachigen Raum einfach nochmal erreichen. Und ich denke, das gelingt mit so einem Projekt schon ganz gut. Und man muss natürlich auch dazu sagen, genauso wie bei Aktenzeichen XY, wenn ich jetzt nochmal darauf zurückkommen darf, machen wir nichts, was nicht mit der Familie abgestimmt ist. Also man braucht das Einverständnis der Familie, um dann so etwas in so einem Format auch mal nochmal zu präsentieren. Und die Brüder des Raphael Blumenstock haben ihr Einverständnis gegeben. Ich denke auch, ich war jetzt da nicht in jedem Schritt dabei, ich denke auch, dass Ihnen zumindest Auszüge aus diesem Podcast vor der Veröffentlichung vorgelegt worden sind oder als Hörprobe geschickt worden sind. Und wenn die Familie das mitträgt und sogar auf Wunsch der Familie ein solcher Fall nochmal in der Öffentlichkeit präsentiert wird, ja, dann halte ich es für durchaus vertretbar.
Man muss dazu sagen, dass der Podcast tatsächlich eins auf jeden Fall leistet. Das ist auch die Antwort auf eine Nachricht von SWR1-Hörerin Susanne aus Hasendorf. Die hat uns geschrieben, sie findet unsere Ausdrucksweise unglücklich. Die Kombination aus queer und er war kein einfacher Mensch, haben wir vorhin so, sage ich mal, gesagt. Ich glaube, ein sehr differenziertes Bild von dem Menschen Raphael Blumenstock, eben weil auch die Familie lange, weil es viele Unwahrheiten gab in den Medien, sich da lange zurückgezogen hat und jetzt bereit war, mitzusprechen. Dieses differenzierte Bild, was da von Raphael Blumenstock entsteht, das hat es, glaube ich, so vorher noch nicht gegeben.
Nein, das gab es davor so noch nicht. Es gab sehr, sehr, sehr viele Gerüchte im Raum Ulm, wobei mir es auch sehr wichtig ist, diese Gerüchte auszuräumen. Und ich glaube auch, dass das durch diesen Podcast unter anderem auch, oder dass dieser Podcast auch dazu beiträgt, Gerüchte, Spekulationen auszuräumen.
Hinweise kann man übrigens auch jetzt geben. Es ist auch jetzt eine anonyme Mail nochmal reingekommen, die wir gleich mal anschauen werden. Wer Hinweise hat, kann sich gerne melden. 0711 929 11711 oder per Mail an podcasts hinten mit s@swr.de. Die eine wahre Zeugin, die die Täter vermutlich gesehen hat, gibt es eigentlich nur eine. Nämlich eine Frau, die mit ihrer Familie in einem Wohnwagen übernachtet hat. Die will drei junge Männer erkannt haben, die in einem weißen VW davon gefahren sind und ausgesehen haben wie Skinheads. Und schon diese Aussage ist umstritten. Ein queerer Mann, sage ich jetzt mal, und drei Täter, die aussehen wie Skinheads. Das klingt doch nach einer klaren Angelegenheit.
Ja, so klar ist diese Angelegenheit leider gar nicht. Es kam kurz nach der Tat, ich weiß nicht, wo das den Ursprung nimmt, kam das Gerücht auf, dass ausschließlich Skinheads oder Neonazis für diese Tat verantwortlich sein können. Ich habe jetzt schon vielfach versucht, dem entgegenzutreten. Also das ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass Rechtsradikale oder Skinheads dafür für diese Tat verantwortlich sind. Aber das ist für mich nicht die alleingültige Wahrheit. Auch wie man jetzt im Podcast hört, dieser Schuhabdruck auf der Kleidung und auch im Gesicht des Opfers lässt sich jetzt nicht ganz eindeutig einem speziellen Schuh irgendwo zuordnen.
Kurz zur Einordnung, genau, es gab einen Schuhabdruck von einem Stiefel vermutlich, der auf der Kleidung des Opfers gefunden wurde.
Zumal einen Schuhabdruck auf der Kleidung als auch einen Schuhabdruck im Gesicht, auf der rechten Gesichtshälfte des Opfers.
Spricht nochmal für die Grausamkeit dieser Tat auch.
Aber jetzt haben Sie gerade schon eben das Wort Stiefel verwendet. Ja. So eng können wir das gar nicht eingrenzen. Und man muss auch natürlich diese Gesamtumstände mit betrachten. Es war der 4. November, es hat genieselt, es war saukalt, also ich hätte da auch festes Schuhwerk angehabt bei so einem Wetter. Das kann ein Arbeitsschuh gewesen sein, das kann ein fester Halbschuh gewesen sein, das kann natürlich auch ein Stiefel gewesen sein. So genau können wir uns da jetzt nicht eingrenzen.
Lange war das ja so die unumstößliche Wahrheit. Das waren Skinheads oder US-Soldaten, waren damals auch im Gespräch. Das hat man lange festgehalten. Damals hat die Polizei an unterschiedliche Richtungen ermittelt. Ich sage jetzt mit Absicht nicht unterschiedlichste. Sogar eine Beteiligung der Mafia war damals eine Option. Was hat man denn damals noch in Erwägung gezogen und was vielleicht auch nicht?
Also ich glaube, es gibt nicht viel, was man bei einer solchen Tat nicht in Erwägung zieht. Ich sag mal, wir, die Kollegen damals, man macht ja den Job auch schon eine gewisse Zeit lang. Man kommt jetzt nicht direkt von der Schule und landet direkt irgendwo bei einer Sonderkommission. Also da schaut man schon, dass man wirklich größtenteils erfahrene Beamte drin hat. Und das ist auch gut so. Man geht zunächst erstmal in alle Richtungen. Man legt sich nicht am ersten Tag schon fest, das Motiv kann nur das und das gewesen sein oder wir können nur in diese und diese Richtung ermitteln. Und es hat sich auch oftmals schon gezeigt, erst nach Tagen oder Wochen, dass eine Spur, die man zunächst vielleicht nicht verstärkt betrachtet hat, dass das dann der Schlüssel zur Lösung sein kann. Also Hypothesen gibt es anfangs sehr, sehr, sehr viele. Dann geht es um Wahrscheinlichkeiten. Da muss man natürlich den Gesamtkontext dieser Tat betrachten. Zweimal, was könnte grundsätzlich alles in Frage kommen? Natürlich kommt man dann aber im gewissen Zeitpunkt, scheiden viele Hypothesen aus und dann gibt es vielleicht noch zwei oder drei, die man wirklich ernsthaft verfolgt.
Also halten Sie sich da ausschließlich wirklich, also muss man sich da als Cold Case Ermittler ausschließlich an harte Fakten, an Hard Facts halten oder spielen da eben auch so, ich sag mal, Dinge wie Lebensumstände, Verfassung, was wir ja vorhin auch kurz angerissen haben, spielt das eine genauso große Rolle? Wie ist da die Gewichtung?
Das ist einzelfallabhängig. Das kann ich jetzt so pauschal nicht beantworten, Ihre Frage. Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Natürlich halte ich mich grundsätzlich schon mal erstmal an die harten Fakten. Die objektive Beweislage. Was habe ich denn? Womit kann ich wirklich was machen? Womit kann ich arbeiten? Zeugenaussagen sind subjektiv, können auch über die Jahre verfälscht sein.
Zum Beispiel die Dame, die das damals gesehen hat, die hat ja dann selbst nochmal ein anderes Phantombild angefertigt, weil sie das von der Polizei angefertigte nicht richtig fand. Ist das eine Falschmeldung, die ich da durchgebe oder
Nein,
stimmt das so?
Nein, das ist keine Falschmeldung, die Sie da durchgeben. Früher hatte man so eine Art Setzkasten, wo ich sage mal die Stirnpartie einer Person und dann kam die Augenpartie, dann kam die Bereich um die Nase rum, Mundpartie, Kinnpartie und da hat man versucht nach Angaben der Zeugin oder des Zeugen sozusagen ein Gesicht zusammenzustellen, was dem potenziellen Täter am nächsten kommt. Die Zeugin war damit aber nicht einverstanden und hat dann selbst irgendwann nochmal sich hingesetzt und hat Skizzen gefertigt, also Frisur, Blouson-artige Jacken und hat uns das zugeschickt. Und das widerspricht aus meiner Sicht, wenn man diese Bilder vor Augen hat oder vorliegen hat, das widerspricht dieser Hypothese, dass es Skinheads
Aber was machen
war.
Sie da jetzt? Also was ist für Sie jetzt glaubwürdiger? Der Setzkasten aus damals mit einer frischen Erinnerung oder das später angefertigte Bild?
Gut, so viel später hat diese Zeugin diese Skizze nicht angefertigt. Das war wenige Tage oder Wochen später.
Also ich höre raus, das ist eigentlich das, woran Sie sich halten.
Ja.
Der Mord an Raphael Blumenstock mitten auf dem Münsterplatz am 4. November 1990. Übrigens nur 50 Meter von der Polizeiwache. Es gab eine Zeugin und lange ist man der Spur nachgegangen. Es könnten sogenannte Neonazis, Skinheads oder vielleicht auch US-Soldaten gewesen sein. Ist man da vielleicht auch lange, Herr Köhler, der falschen Spur nachgegangen? Weil mit dieser These, da sind wir ja jetzt so ein bisschen auf dem aktuellen Stand. Sie haben Folge 3 des Podcasts Der Schrei gehört, gerade auf der Herfahrt. Sind wir da jetzt so ein bisschen auf dem Stand, dass man sagt, wir sind lange der falschen Spur nachgegangen, auch heute noch, und sind jetzt eigentlich mal ein bisschen breiter unterwegs?
Das kann ich so nicht beantworten, tatsächlich, ob das die falsche Spur war. Also nur weil wir jetzt nicht gesichert sagen können, das war ein Springerstiefel oder nicht, schließe ich ja grundsätzlich Skinheads oder Neonazis nicht aus. Man muss natürlich auch wissen, Ulm war lange Jahre Garnisonstadt, beziehungsweise Neu-Ulm drüben. Sehr viele amerikanische Soldaten, die ich auch anhand der Skizze, die diese Zeugin gezeichnet hat, anhand der Frisuren auch nicht gänzlich ausschließen kann und diese Blouson-artigen Jacken. Also ich glaube nicht, dass wir uns da irgendwo völlig verrannt haben.
Ja. Es gibt ja auch noch die Aussage eines Jugendbetreuers aus der damaligen Zeit, der von Jugendlichen sprach, die eine Tat gegen Raphael Blumenstock angekündigt hatten. Was ist daraus geworden?
Das ist richtig. Diese Personen, die dort benannt worden sind von diesem Jugendbetreuer, die wurden eingehend überprüft und konnten als Täter ausgeschlossen werden.
Also das heißt, da ist nichts draus geworden. Wofür sprechen denn diese Umstände jetzt mit dem Blick auf die Tat, dass da vielleicht jemand, also kann man sagen, dass er vielleicht Feinde dann doch hatte, irgendjemanden, der es auf ihn abgesehen hatte und es vielleicht gar keine zufällige Begegnung war?
Also wie gesagt, vorhin haben wir das Thema schon mal ganz kurz angesprochen. Ich glaube nicht, dass dieser Personenkreis ihm dort bewusst gezielt um diese Uhrzeit aufgelauert hat, weil die Wohnanschrift vom Raphael Blumenstock war eigentlich auch gleich ums Eck. Es hätte auch sein können, er geht um 3 nach Hause. Es kann auch sein, oder hätte auch sein können, er geht um 2:30 nach Hause. Also, dass er jetzt um diese Uhrzeit um 5:45, 6 auf Münsterplatz noch anzutreffen ist, das war unvorhersehbar. Ich denke, es waren sehr viele Emotionen im Spiel. Es hat ja ein klassisches Übertöten stattgefunden. Also man hat deutlich mehr Gewalt angewendet, als es notwendig gewesen wäre, um das Opfer zu töten.
Und sowas geschieht aus dem Affekt, meinen Sie?
Sowas kann aus dem Affekt geschehen. Vor allem auch, wenn zum Beispiel Alkohol oder andere berauschende Mittel eventuell mit im Spiel sind. Das kann aber auch eine gewisse Gruppendynamik innehaben. Ich war selber beim Bund und ich habe das selber erlebt, wie sich Dinge in einer Gruppe oder unterhalb einer Gruppe junge Männer sehr schnell hochschaukeln können, die man dann wieder wirklich erstmal einfangen und runterbringen muss.
Ja. Eine andere Sache noch, Sie konnten aus Dreck unter den Fingernägeln lange nach der Tat noch Fremd-DNA generieren. Also es gibt eine DNA-Spur. Wie gut ist denn diese DNA-Spur? Ist die gut oder ist die nicht so gut?
Seien Sie mir nicht böse. Das ist einer der Trümpfe, die ich im Ärmel habe. Da möchte ich jetzt nicht wirklich drauf eingehen.
Okay, zur DNA-Untersuchung, Herr Köhler, da können Sie mir nichts sagen. Trotzdem die Frage, eine DNA-Reihenuntersuchung, hat man sowas mal in Erwägung gezogen? Wäre das sinnvoll?
Natürlich hat man das in Erwägung gezogen, aber man braucht natürlich gewisse Kriterien. Ich muss der Staatsanwaltschaft gewisse Kriterien anbieten, um eine DNA-Reihenuntersuchung durchführen zu können. Da reicht es jetzt nicht aus zu sagen, männlich im Alter zwischen 16 und 65. Da müssen schon andere objektiv belastbare Erkenntnisse mit dazukommen, damit man diese DNA-Reihenuntersuchung auf wirklich einen bestimmten Personenkreis eingrenzen kann.
Letzte Frage. Sie ist ja nicht der einzige Cold Case, mit dem Sie sich beschäftigen als Cold Case-Ermittler. Wie hoch ist denn die Aufklärungsrate bei solchen Fällen?
Die Aufklärungsquote bei Cold Cases ist nicht sonderlich hoch. Das hat aber auch den Hintergrund, an diesen Fällen haben sich schon Generationen guter Polizisten sozusagen die Zähne ausgebissen. Wir versuchen jetzt einfach auch mit neueren Methoden, die eventuell auch mal über den Tellerrand hinausgehen, diese Fälle nochmal anzugehen. Etwa jetzt diese Kooperation, sag ich mal, mit dem SWR.
Genau, den Podcast Der Schrei gibt es seit 16. Oktober bei uns in der Mediathek zum Hören. Und nochmal Hinweise zum Fall Raphael Blumenstock nimmt natürlich die Kriminalpolizei in Ulm entgegen, aber auch der SWR unter 0711-929-11711 oder per Mail podcast@swr.de. Das war's. Vielen Dank, Manuel Köhler, für Ihren Besuch in SWR1, Leute.
Vielen Dank für die Einladung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.